Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Der Kalender in der Pause war mit sogenannten Großereignissen gefüllt, dicht gedrängt wie nie. Nations League, Club WM, die Geldmaschine Fußball gibt ihrem Namen alle Ehre. Beim Verein unseres Herzens, Dynamo Dresden, wurde der Aufstieg in die zweite Liga ausgiebig gefeiert und am Mittwoch im Rundkino mit dem Film »Was wirklich zählt« unsere Saison, unsere Geschichte nochmal erinnert, bevor nun am 1. Augustsonntag in Fürth der Liga-Alltag beginnen wird. Das Sommerloch hielt dann doch einige wichtige Informationen bereit. Der DFB wurde wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Die Mühlen der Justiz malen langsam, aber diesmal kam der DFB nicht davon. Für den Vorwurf der Steuerhinterziehung in Höhe von 2,7 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem sogenannten Sommermärchen wollte die Staatsanwaltschaft ein Bußgeld in Höhe von 10%. Das Gericht folgte in seinem Urteil der Ansicht der Anklagebehörde, die in ihrem Plädoyer von einer hohen kriminellen Energie gesprochen hatte. Interessant ist dabei, dass der DFB als Organisation anstelle einiger weniger verurteilt wurde. Am Ende fiel das Bußgeld geringer aus. Zurückholen wird sich der DFB die Kosten bei seinen Mitgliedern, sprich den Vereinen und damit den Fans, klar. An dieser Stelle noch der kurze Hinweis, dass der Strafenkatalog für Pyro und Ähnliches höhere Strafen in der zweiten Liga vorsieht. Ein Bengalo oder Blinker wird nun 600 statt wie im Vorjahr 350 Euro kosten. Wenn man das Ganze wirft, verdoppeln sich die Kosten von 750 auf 1500 Euro je Pyro-Erzeugnis oder Gegenstand. Überhaupt die leidigen Finanzen. Immerhin haben DFL und DFB beschlossen, die Fördergelder für die Fanprojekte zu erhöhen. Dies ist ein längst fälliger Schritt, kann aber nicht unbedingt die zwischenzeitlich stark gestiegenen Kosten abfangen. Zudem müssten auch Kommunen und Länder ihre Zuschüsse erhöhen, damit die Fanprojekte finanziell abgesichert sind. Keine Überraschung. Bei den Fernsehgeldern der nächsten Saison bekommt Dynamo lediglich 6,92 Millionen. Klingt nach viel Geld. Ist es auch. Aber im Vergleich bekommt Bochum als Erste der Fernsehgeldtabelle knapp 20 Millionen. Hier zeigt sich schon mal deutlich, dass die Vereine sehr unterschiedlich aufgestellt in die neue Saison starten können. Das heißt aber nicht, dass Dynamo das kleinste Budget für den Kader hat. Die Testspiele des Sommers sind vorbei. In unserem Wohnzimmer war heute eine hübsche Saisoneröffnung und wir freuen uns drauf, dass es endlich wieder auf dem richtigen, weil für uns wichtigen Rasen zur Sache geht. Wir haben Marco Hartmann zu seiner Arbeit und der Ausrichtung der Nachwuchsarbeit befragt. Als Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums kennt er sich da, auch keine Überraschung, natürlich bestens aus. Ab der nächsten Sendung wird wieder im gewohnten Rhythmus am 1. und 3. Donnerstag im Monat eine neue Sendung rausgehauen. Nun aber viel Spaß. Nebenbei ist es unsere Jubiläumsfolge, denn hier ist die 200. Ausgabe von Welle 1953, mit der wir in unsere 12. Saison starten. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wahrscheinlich muss man Marco Hartmann nur für neue Dynamo-Fans nochmal vorstellen. Er hat zwischen 2013 und 2021 für Dynamo gespielt, lange als Kapitän. Er bestritt 146 Partien für Schwarz-Gelb, in denen er 17 Tore erzielte und 2 Aufstiege samt Drittligameisterschaften feiern durfte. Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere hat er zuerst mit seiner Familie eine Weltreise und dann ein Volontariat für den Abschluss seiner Ausbildung als Lehrer gemacht. Seit Juli 2024 ist er Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.
Wir sprechen heute mit Marco Hartmann, dem Leiter unseres Nachwuchsleistungszentrums. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Hallo.
Hallo.
Lass uns kurz darüber sprechen, wie es zu deiner derzeitigen Position kam. Im September 23 ist ja Jan Seifert relativ überraschend, zumindest für die Außenstehenden, zurückgetreten oder hat angekündigt, dass er sich zurückzieht. Und relativ gleichzeitig bist du dann als Nachfolger präsentiert worden. Und das war eine Nachricht, die damals viele Leute begeistert hat. Wie ist damals die Entscheidung abgelaufen, ob du es machst oder nicht?
Ja, ich kam gerade von meiner Familie von Weltreise zurück und dann kam der Anruf von Ralf Becker damals, der mich hierher gebeten hat. Dann hat er mir das Ganze vorgestellt, war für mich schon sehr überraschend, weil ich da mich überhaupt nicht mit beschäftigt habe und in Seif auch jemanden gesehen habe, der das noch hätte 10 Jahre machen können. Und dann hat es schon 3-4 Wochen gedauert, vor allem mit der Familie in den Austausch zu gehen, weil Fußball dann wieder Fußball ist, mit viel Wochenende, mit viel Nachmittags, mit gegebenenfalls auch Unflexibilität, ob wir das wollen oder nicht. Und die Aufgabe hat mich aber sehr gereizt, sodass wir gemeinsam entschieden haben, wir machen das, kriegen das hin und ja, so kam das.
Du hast damals, also es gab ja dann so eine Übergangszeit zwischen der Bekanntgabe im September und dann hast du im Juli vor einem Jahr angefangen. Wie lief das ab? Du hast damals noch im Referendariat gearbeitet und hast dich parallel aber einarbeiten lassen, oder?
Genau, so war es. Ich hatte im Ref donnerstags frei, beziehungsweise erst 15 Uhr Unterricht oder so, sodass der Donnerstag der Tag war, an dem ich immer hier im TZ war, Mitarbeiter kennengelernt habe, Gespräche geführt habe. Markus Seiler hatte dann übergangsweise die Leitung übernommen, trotzdem halt auch schon in Entscheidungen mit eingebunden und habe dort einen ersten Einblick gekriegt in diesem Dreivierteljahr, was dann natürlich in der Rückrunde bzw. in meiner Prüfungsphase im REF sehr, sehr anstrengend war, weil Personalentscheidungen getroffen werden mussten. Wer macht wie, wo, welche Mannschaft, wer trainiert weiter, welche Trainer holen wir neu dazu. Das war sehr anspruchsvoll und war froh, dass ich dann im Juli in Vollzeit hier beginnen konnte, denn der Job bringt viele, viele Sachen mit.
Ist die Stelle eigentlich eine unbefristete oder ist es ähnlich wie bei den Trainern oder Geschäftsführung von der ersten Mannschaft, dass man 2 Jahresverträge bekommt und dass das dann verlängert wird?
Grundsätzlich ist im Fußball erstmal vieles befristet, weil man einfach auch mal handlungsfähig sein muss. In Abhängigkeit davon, was in der ersten Mannschaft passiert.
Okay, was sind die Schwerpunkte deiner Arbeit jetzt ganz konkret?
Ein großer Baustein, hatte ich eben schon angesprochen, ist natürlich Personalführung, Personalplanung. Das ist ein Thema. Wir haben viele Mitarbeiter hier, natürlich nicht alle in Vollzeit, sondern auch viele Ehrenamtliche, die als Co-Trainer hier fungieren oder Mannschaftsleiter oder Unterstützer.
Wie viele sind das in Summe?
Naja, sagen wir mal insgesamt so 60, 70. Dann so ja, irgendwo zwischen 12, 13, 14 Vollzeitmitarbeiter hier vor Ort. Quasi die Zusammenarbeit ist ein großer Punkt. Dann natürlich die sportliche Arbeit mit den Mannschaften, das heißt Kaderplanung, dort halt auch Entscheidungen zu treffen, welche Jungs nehmen wir mit. Jetzt im letzten Jahr war ein großer Baustein, die U21 zu planen, die Gespräche zu führen, die Mannschaft zusammenzustellen, Verträge zu erstellen und unterzeichnen zu lassen. Natürlich aber auch sowas wie Elternmanagement. Mit den Kids kommen natürlich auch die Eltern dazu, zum Teil auch Berater, wo Gespräche anstehen und am Wochenende dann Spiele schauen.
Du hast die U21 schon angesprochen. Die wurde damals 2015 unter Ralf Minge abgeschafft. Die 2 großen Argumente waren, es ist zu teuer und es lohnt sich insofern nicht, dass die U21 oder zweite Mannschaft von Dynamo eigentlich so niedrig spielt, als dass es wirklich so einen Übergang da geben kann. Das haben damals viele Vereine ähnlich gesehen. Jetzt scheint es einen Trend zu geben, dass man das wieder beginnt. Kannst du uns da ein bisschen erklären, warum man jetzt denkt, dass es eine gute Idee ist und wichtig?
Ja, wir sehen im deutschen Nachwuchsfußball auf jeden Fall, dass wir dort Anschluss verloren haben zur Spitze in Europa. Wir schaffen es nicht, Jungs frühzeitig Spielpraxis im Männerbereich zu geben und damit sie in diesen Männerbereich hineinzuführen. Dafür sind unsere Strukturen nicht ausgelegt. Ja, es wurde ein bisschen was verändert, was die Entscheidung einfacher macht. Also wir haben zu der Zeit 2015 eine A-Junioren, damals wahrscheinlich die erste Bundesliga-Saisons gewesen, wo wir als Verein Dynamo Dresden immer versuchen, die U19-Bundesliga zu halten. Diesen Abstiegskampf, den gibt es jetzt nicht mehr. Wir spielen in der DFB-Nachwuchsliga in der höchsten Liga und das für die nächsten Jahre immer, wenn wir als lizenziertes Leistungszentrum auftreten. Das heißt, wir können nicht absteigen. Das hat für uns den Vorteil, dass wir Nachwuchsspieler auch schon im Männerbereich einsetzen können. Wir müssen nicht mehr den besten U19-Spieler in U19 spielen lassen, sondern er kann auch schon in der U21 spielen. Wir sind wesentlich flexibler. Und dort war auch die Grundlage eine Studie der DFL, die europaweit das ausgewertet hat, in welchen Ländern der Übergang am besten geschieht. Und das sind halt Portugal, Spanien, wo viele, viele Talente es schaffen, in den Männerbereich zu kommen, in hohe Ligen. Und wie schaffen sie es? Da war ein großer Punkt, dass sie mit 17, 18 schon im Männerbereich in unteren Ligen, aber schon gegen Männerfußball spielen. Und das ist ein großer Punkt, wieso wir die U21 wieder einführen, um die Jungs Stück für Stück daran zu gewöhnen.
Kannst du uns kurz erklären, warum im Sprachgebrauch von Dynamo immer von der U21 gesprochen wird und beim NOFV von der U23?
Ja, das hat bei uns, soll das ein klares Zeichen an die Jungs sein, ihnen zwei weitere Jahre zu geben, ja, zu der U19 hinweg. Auch ein klares Zeichen nach außen, es ist die höchste Nachwuchsmannschaft, also sie zählt als Nachwuchsmannschaft, ist keinesfalls eine Profimannschaft.
Also es ist nicht die zweite Mannschaft, sondern tatsächlich die höchste Nachwuchsmannschaft.
Genau. Und leider sind wir da beim Verband ein bisschen unflexibel. Die Herren wollten es gerne, konnten es aber auch nicht, weil sie hätten Satzungen ändern müssen und so weiter, dass diese Mannschaft auf öffentlichen Kanälen des DFB, ob das bei Fußball.de ist oder wie auch immer, U23 genannt wird. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil es sehr verwirrend ist, aber lässt sich leider nicht ändern.
Die U21, die wird ja in der Sachsenliga starten und das ist vier Ligen unter der zweiten. Wie realistisch ist da überhaupt so eine Durchlässigkeit dann zur ersten Mannschaft?
Also das klare Ziel ist schon aufzusteigen, um die Ligen einander anzunähern. Natürlich im besten Fall von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Ich sag mal so, zwei Ligen Abstand sollte auf sich das Ziel sein. Das heißt, bleiben wir in der zweiten Liga auf sich die nächsten Jahre, dann wird auch für die U21 das Thema Regionalliga kommen, weil wir dann einen Wettkampf haben, der dem gerecht wird am Wochenende, wo man auf einem Niveau spielt, was die Jungs dann auch weiterentwickelt. Und dort müssen wir die Mannschaft aber hinentwickeln. Da sind wir erstmal sehr dankbar, dass der Sächsische Fußballverband uns die Möglichkeit gegeben hat, in der sechsten Liga einzusteigen. Auch das war nicht selbstverständlich. Und jetzt geht es darum, diese möglichst erfolgreich abzuschließen und aufzusteigen.
Wie siehst du die Chancen oder was sind da Ziele? Weil als 2015 die U21 dann abgemeldet wurde, da haben sie Oberliga gespielt. Also ist das was ihr konkret plant, dass ihr sagt, Ende der nächsten Spielzeit soll Dynamos U21 das erste Mal aufgestiegen sein und das Jahr danach dann in die Regionalliga, oder ist das illusorisch? Also mit was für Meilenstein plant ihr?
Also der erste Schritt soll in die Oberliga führen. Das ist ehrlich gesagt das klare Saisonziel der U21 für kommendes Jahr, in die Oberliga aufzusteigen. Da müssen wir natürlich mal gucken, was passiert oben. Können wir uns als Zweitligist etablieren? Und dann wird auch eine Entscheidung für die Regionalliga, hängt auch mit, muss man sagen, mit finanziellen Mitteln zusammen. Ja, wie viel können und wollen wir dafür tun? Aufzusteigen ist bestimmt möglich. Die Regionalliga auf sich zu halten, bringt dann nochmal einen ganz anderen Umfang mit sich. Und da sollten wir etablierter Zweitligist sein. Wenn wir das in Angriff nehmen, und das hängt jetzt auch einfach von der sportlichen Entwicklung oben ab, wo wir immer gucken müssen, wie weit können wir das vorantreiben. Aber auf Sicht wird es ein Ziel sein, ganz klar.
Du hast es kurz angesprochen, den großen Faktor Kosten, Budget. Wie viel wird davon vom Verein selber gestemmt und wie viel kommt von Sponsoren, oder spielt es für deine Arbeit keine Rolle?
Ah, doch, das ist ein großer Faktor im Endeffekt, ne, weil der Verein sich in einer Zeit, in der viele Themen auf ihn zukommen, Fanshop und so weiter, dafür entschieden hat, eine U21 einzuführen, die immer erstmal Geld kostet. Also grundsätzlich ist das nichts, was sich im ersten Jahr rentiert. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr viele Sponsoren gewinnen konnten, die man so ca. 50% der Kosten abdecken können. Und da freuen wir uns schon sehr drüber. Da sind viele begeisterte Partner dabei, die im Besonderen so die Nachwuchsförderung im Blick haben, damit nicht immer die größte Bühne kriegen, aber das ja doch sehr mit ideellen Gedanken vorantreiben. Und das hilft uns sehr, dieses Konstrukt natürlich langfristig anzugehen, weil das ist ja das Entscheidende. Wir dürfen nicht in zwei Jahren darüber nachdenken, ob es die richtige Entscheidung war. So ein Konstrukt muss Minimum mal auf 5 Jahre ausgelegt sein, bevor wir das erste Fazit ziehen. Wo wir dann aber natürlich auch sehen müssen, dass es sich rückwirkend lohnt. Also und dafür muss man es ja nachgiebig und mit Nachdruck halt auch umsetzen und sinnvoll.
Die ersten Testspiele sind gelaufen. Kannst du was zum Kader der U21 sagen? Also ein Grundgerüst kommt von der U19. Ihr habt aber auch andere Spieler geholt. Ist das abgeschlossen und wie sieht der Kader aus?
Genau, also Kadergröße sind jetzt mittlerweile 19 Feldspieler, 3 Torhüter und 12 Spieler sind aus der eigenen U19 mitgegangen. Da sind auch noch Jungs dabei, die theoretisch noch U19 spielen könnten. Hier haben wir die Möglichkeit, die Jungs hochzuziehen, um schon Spielpraxis im Männerbereich zu geben. Und dann haben wir uns mit Externen beschäftigt. Und da ging es darum, natürlich Top-Jungs aus anderen NLZs ringsherum zu bekommen, die dort in ihren ersten Mannschaften noch nicht den Sprung schaffen, in die Regionalliga oder dritte Liga, in Cottbus oder Chemnitz zum Beispiel oder in Halle. Aber auch Jungs zu holen, die schon mal im Männerbereich unterwegs waren, die diese Mannschaft stabilisieren. Da ist zum Beispiel Paul Milde jemand, den wir selber hier ausgebildet haben, der mit jetzt knapp 30 Jahren oder gut 30 Jahren eine Führungsrolle in dieser Mannschaft einnehmen soll und sie ja auf die Besonderheiten des Männerfußballs auch mit vorzubereiten.
Wie sehen da die Vorgaben aus für eine U21? Also wie viele ältere Spieler darfst du einsetzen?
Genau, es dürfen 3 Spieler über 23 auf dem Platz stehen. Haben wir nächstes Jahr kein Problem mit.
Wie stellt ihr diese Durchlässigkeit sicher? Also wie stellt ihr fest, ob jemand, der in der U21 spielt, dann tatsächlich sich auch für höhere Aufgaben, für die erste Mannschaft empfiehlt? Gibt es da feste Abläufe oder habt ihr ein Programm geplant oder wie stellt man sich das vor?
Also in der täglichen Arbeit ist das mal eine sehr enge Verzahnung, die jetzt auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Da wird es so sein, dass ein Co-Trainer der Profis regelmäßig die Trainingseinheiten der U21 mit abdeckt und vor allem aber auch die Spiele. Dann gibt es zweimal in der Woche einen Austausch mit Thomas Stamm, wo besprochen wird, welche Spieler der U21 in der Folgewoche bei den Profis mit trainieren, an welchen Tagen. Und ein Austausch Anfang der Woche, wo die Rückmeldung ist, okay, welcher Spieler hat es wie wo gemacht in der U21, wenn er die Spiele nicht selber gesehen hat. Thomas ist da sehr, sehr viel unterwegs auf unseren Nachwuchsplätzen. Das läuft super. Wir hatten jetzt auch einige Jungs, die jetzt tendenziell in der kommenden Saison in der U21 zum Spielen kommen, beim Profis nach Vorbereitung mit, wo wir dann am Ende jetzt Gespräche mit den Jungs geführt haben, wie diese Zeit dort war, wo sie eine Rückmeldung bekommen haben vom Thomas. Und genau diese Verzahnung ist das Entscheidende, weil die schafft Möglichkeiten. Die schafft, wenn die Jungs das Potenzial besitzen, die Chance, oben reinzukommen, wahrgenommen zu werden mit seinen Leistungen und seinen Entwicklungen auch, weil manchmal ist es nicht der erste Aufschlag, der beeindruckt, sondern der dann über ein Jahr hinweg eine Entwicklung aufzeigt. Und das sind die Mechanismen im Alltag, die für Erfolg sorgen sollen.
Also ist die Hauptsache, dass die Spieler der U21 sich über gute Trainingsleistungen für das Training der Profis qualifizieren und dort dann quasi durch das hauptamtliche Trainerteam gesehen werden, die dann sagen, wir möchten XY und Z nächste Woche wieder hier sehen. Und
genauso ist es.
Unter traditionellen Fans gelten die zweiten Mannschaften ja als eine leichte Wettbewerbsverzerrung. Also zum Beispiel in der letzten Saison galten jetzt die Spiele gegen Hannovers Zweite zum Beispiel als nicht besonders lukrativ. Und man argumentiert dann oft, dass Startplätze für Traditionsmannschaften weggenommen werden. Wie gehst du als Nachwuchsleiter jetzt damit um?
In meiner Funktion ist es ganz klar, die U21 natürlich als Mittel für unsere Ziele als Verein, ne? Nachwuchsspieler aus der Region auszubilden, habe aber auch vollstes Verständnis für Vereine, auch jetzt in der Sachsenliga, die wahrscheinlich nicht alle glücklich darüber sind, dass jetzt eine U21 dort mit drin ist, mit ambitionierten Zielen, die vielleicht in irgendeiner Art und Weise einen anderen Startplatz dann auf Sicht wegnimmt. Ich kann und möchte das gar nicht so beurteilen, wie das in 5 oder 10 Jahren aussehen sollte. Da gibt es ja gerade die Diskussion, soll es eine reine Liga geben für Zweitvertretungen, wie es in England der Fall ist. Oder lassen wir sie drinnen. Für die U21, glaube ich, ist es ein großer Vorteil, wenn sie gegen Männermannschaften spielen, wenn sie nicht wieder gegen Gleichaltrige spielen. Gerade wenn es auf ambitioniertem Niveau ist, also wenn wir auf sich dann irgendwann mal in die 5. oder vielleicht die 4. Liga Rücken, ist das ein großer Vorteil, in Stadien zu spielen, wo mal 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer sind für die Jungs als Lerneffekt, weil das wird in so einer zweiten Liga oder einer zweiten Mannschaftsliga nie passieren. Aber kann natürlich auch diejenigen verstehen, die das kritisch sehen aus ihrer Blickwinkel.
Du bist ja nicht nur für die U21 zuständig, sondern für den gesamten Nachwuchs. Wie viele Trainings und Spiele siehst du pro Woche?
Also von Februar bis Mai kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie viele Trainings ich gesehen habe. Das war wirklich zu wenig aufgrund von Personalplanung, Personalentscheidungen. Viele Gespräche am Nachmittag, Vertragsgespräche, U21. Also viele haben halt dann irgendwie 16 Uhr Zeit, wenn Training ist. Zurzeit in der Vorbereitungszeit mehr. Bin jeden Tag auf dem Platz unten, gucke mir irgendeine Einheit an. Das macht sehr viel Spaß. Es gefühlt so mit die schönste Zeit im Jahresverlauf, weil man eigentlich viele Personalthemen einfach gemacht hat, die jetzt laufen, die jetzt starten. Und jetzt kann man sich das angucken. Und Spiele ist so, dass ich am Wochenende 1 bis 2 Live-Spiele gucke im oberen Bereich, also so ab der U15 aufwärts. Punktuell auch mal U12, 13, aber das ist eher, wenn es sich zusammenlegen lässt. Und die restlichen Spiele mir im Video angucke.
Aber in Gänze.
Genau, immer wenn er bei dem aus ist, schnell vorspulen.
Kannst du uns erklären, welche Ziele die diversen Mannschaften des Dresdner Nachwuchses haben für die nächste Saison? Also wo stehen die und wo wollen die hin?
Ja, also wir haben alle Mannschaften in den höchsten Ligen, die wir spielen können. Das ist das klare Ziel, diese Mannschaften in diesen höchsten Ligen zu erhalten, was einfach den besten Wettkampf für die Jungs bietet, um sich weiterzuentwickeln. Ansonsten haben wir im Nachwuchs keine klaren Platzierungsziele, weil es darum geht, die Jungs weiterzuentwickeln. Und jetzt sehen wir eine U19 zum Beispiel, wenn ich jetzt die bestmögliche Platzierung haben wollte, ist es halt ungünstig, wenn ich 6 Spieler rausziehe in die U21. Das heißt, trotzdem verabschieden wir uns nicht von dem Leistungsgedanken, Spiele gewinnen zu wollen und bestmöglich in der Tabelle dazustehen. Das ist trotzdem Grundvoraussetzung. Genauso leben die Jungs, das sind auch die Trainer. Aber sie sind die Abrechnungsgrundlage am Endeffekt aus der Leitungsebene. Sondern die Abrechnungsgrundlage ist, okay, welchen Spieler haben wir über das Jahr hinweg viel besser gemacht und wie viel näher an die U21 rangeführt, geschweige denn, wie viel näher an die Profis rangeführt. Und das ist der Grundbaustein, nach dem wir das Ganze bewerten.
Wie sieht so eine Beständigkeit der Mannschaften aus? Also wenn du die U13 zu U14, bleiben die Spieler da? Wie viel von denen gehen weg? Oder wie viel sind auch Neuzugänge, die ihr gerne möchtet?
Wir beginnen zur U12. Die Jungs, die wir zur U12 holen, wir haben uns auch prozentuale Quoten gesetzt, wo wir uns jetzt dran messen lassen werden die nächsten Jahre. Da sollen schon 90% in der U15 landen, von denen, die wir nehmen. Dann ist es so, dass man zur U13 ein Stück aufstockt, da kommen ein paar Spieler dazu aufgrund des Wettkampfmodus, der dann ein bisschen anders ist, weil wir mehr Spieler brauchen. Zur U14 ist dann ein großer Schritt, weil wir aufs Großfeld gehen. Das heißt, da sind die meisten Neuzugänge. Das ist auch der wichtigste Scouting-Bereich für uns bei Dynamo Dresden, die Kinder aus dem Dynamo-Land hierher zu holen, alle, die Talent haben, diese Region abzudecken. Das ist der Einschulungsprozess hier in Sachsen zur 7. Klasse. Das heißt, zur U14 ist so der größte Zuwachs. Dann ist es bis zur U17 ein punktueller Zuwachs und ein punktueller Abgang. Also dort gehen mal 2 Spieler, kommen 2 neue, oder es gehen mal 3, kommen 3 neue.
Ja.
Trotzdem in einem gewissen Rahmen. Und der größte Umbruch ist nach der U17. Weil dort ist es einfach so, in der Natur der Sache, in der U19 haben wir 2 Jahrgänge zusammen, nämlich den U18 und U19 Jahrgänge, die in einer Mannschaft sind. Bedeutet, aus der U17 heraus kann es auch mal sein, dass dann 30-40% nicht, der Weg nicht weitergeht.
Die Trainer und Mitarbeiterinnen der Nachwuchsmannschaften sind ja nicht alle hauptamtlich, sondern machen das teilweise auch neben ihrer eigentlichen Lohnarbeit. Wie aufwendig ist es zu koordinieren?
Schon aufwendig, erstmal das Personal zu finden dafür. Trotzdem muss ich sagen, haben wir hier ein super Mitarbeiterteam, gerade wenn ich an diese Ehrenamtlichen denke, die mit sehr, sehr viel zeitlichem Aufwand, der nicht immer finanziell vergütet wird in dem Maße, mit sehr viel Spaß an der ganzen Sache diesen Laden eigentlich nur am Laufen halten. Das muss man sagen. Also klar bin ich dankbar dafür, für jeden Vollzeitmitarbeiter, den ich beschäftigen kann, weil es einfach auch ein Qualitätsnachweis ist und die Qualität auch verbessert. Aber ohne diejenigen, die das ehrenamtlich machen hier, die ihre Freizeit opfern, um Leistungsfußball, und Leistungsfußball bedeutet 3 bis 4 Mal Training in der Woche plus Spiel, und das mit abzudecken, das ist beeindruckend und das ist das, was uns quasi hier als Verein auszeichnet.
Wie viele Mitarbeiter hast du in deinem direkten Umfeld, die dich unterstützen und konkrete Tages- und Wochenaufgaben mit abnehmen?
Naja, schon. Also wenn man die Festangestellten, müsste ich jetzt mal genau durchzählen. Ich habe es eigentlich nie gemacht, wahrscheinlich müsste ich es wissen. Aber es geht so 10 bis 12 Mitarbeiter, die im Bereich Athletik verantwortlicher für Organisation, also der dann quasi die Spielpläne macht, wann sind Busse einsetzbar, wo sind die Trikots, wie werden die Spieler ausgestattet. Dann habe ich jemanden, der für den sportlichen Bereich, der vor allem diese Kaderplanung übernimmt, Scouting-Maßnahmen, wenn Probetrainingswochen sind, den Jungen empfängt, ausstattet mit Klamotten, Abschlussgespräche führt. Dann haben wir jemanden, der für diesen ganz wichtigen Bereich unterhalb der U15 verantwortlich ist. Also welche Jungs holen wir hierher, Gespräche mit den Eltern führen. Dann haben wir noch jemanden, der verantwortlich ist für das ganze Pädagogische, also Schule, Internat, wer kommt aufs Internat, wer auf welche Schule, wie sind die schulischen Leistungen, wer geht zur Nachhilfe und so weiter. Ich habe jetzt bestimmt jemanden vergessen, aber Physiotherapie haben wir hier im Haus. Da wird mir schon sehr, sehr viel abgenommen, dass man nicht diese ganzen kleinen Dinge macht, weil ich glaube, dann würde ich das große Ganze verlieren, weil für mich ist natürlich wichtig, dass ich viel am Platz bin, viel in diesen fußballerischen Inhalten bin und im Endeffekt Entscheidungen treffe mit.
Gibt es sowas wie bestimmte Vorgaben für die Art des Fußballs, der gespielt wird? Also es gibt ja teilweise Vereine, die eine bestimmte Schule prägen. Es gibt große Trends, die man vielleicht über die Jahre sehen kann oder auch in dem noch höherklassigeren Fußball. Was macht da Dynamo aus?
Also da vorab, es gibt keine klare Spielphilosophie, die wir entwickelt haben. Das ist eine Aufgabe für die nächsten Jahre, das muss man sagen. Das ist was ich am Anfang, als ich gekommen bin, direkt...
Aber es wäre ein Ziel für euch.
Es ist ein Ziel, das umzusetzen auf Sicht, in welchem Rahmen auch immer. Ne? Es gibt dort sehr eng gestrickte Spielphilosophien, die sehr eintönig sind. Im Endeffekt sind wir uns einig, was wollen wir sehen im Nachwuchsfußball bei Dynamo Dresden. Es muss ein Fußball sein, der in dieses Stadion passt. Das habe ich glücklicherweise ein paar Jahre erleben dürfen. Das heißt, mit einer hohen Intensität, sowohl mit als auch gegen den Ball, mit viel Action, wenigen Phasen der reinen Kontrolle des Spiels, sondern es muss immer was passieren, mit sehr viel Mut am Ball, ein bisschen orientiert am Dresdner Kreisel, der ja auch dafür steht, für ein gutes Spiel mit Ball, der auch für die Jungs halt auch Lerneffekte bringt, passt auch zu dem Niveau, was wir hier haben. Man kann ja eine Spielphilosophie auch nur an dem ausrichten, welches Niveau wir haben. Da befinden wir uns im guten Mittelfeld, sage ich mal. Es gibt schon noch ein paar Top-Vereine bei den Nachwuchsmannschaften, die über uns stehen. Und mit einer guten Stimmung und Energie auf dem Platz. Weil das ist das, was man im Stadion lebt oder sieht, dass eine Mannschaft, die etwas ausstrahlt, einen riesen Effekt hat auf das Umfeld und das Umfeld daraufhin eine Energie erzeugt in dieser Konstellation Mannschaft, Fans, die hier in Dresden außergewöhnlich ist. So, und diese drei Bausteine zu nehmen und jetzt dann ins Detail zu gehen. Und das wird die Aufgabe sein für die nächsten Jahre. Aber mit diesen drei Bausteinen, das sind die Vorgaben auch für die Trainer und für die Mannschaften, das, was ich auch am Wochenende sehen will. Und das gelingt ganz gut. Und jetzt geht es dann darum, okay, welchen Rahmen geben wir, wie eng stricken wir ihn, wie viel Freiraum lassen wir dafür.
Wie ist dahingehend deine Abstimmung mit Thomas Stamm? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Cheftrainer der ersten Mannschaft, er hat ja auch einen gewissen Stil, eine Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Welchen Einfluss hat das auf das konkrete Training der Nachwuchsmannschaften oder erst im oberen Bereich der Nachwuchsmannschaften?
Genau. Tendenziell im oberen Bereich. Ich glaube, dass Thomas mit seiner Idee, Fußball zu spielen, auch hergeholt wurde, weil es passt halt zu Dynamo Dresden, weil es halt zu dem passt, was wir hier brauchen im Stadion. Deswegen sind diese Punkte halt schon mal erfüllt. So, und jetzt geht es im Detail, okay, welches System spiele ich, mit welchen Inhalten, da verknüpfen wir das eher im oberen Bereich, um den Jungs den Übergang zu vereinfachen. Trotzdem muss man auch immer schauen, was haben wir für Spieler da und was ist für unser Top-Talent die beste Position. So, und dann kann ich auch nicht alles immer nur an der Profimannschaft ausrichten.
Wenn du deine Arbeit bei Dynamo anschaust, wie empfindest du zurzeit dann die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie? Ist das ein Kampf? Ist es einfach? Wie funktioniert es?
Also einfach ist es nicht. Ich würde sagen, wir haben uns gut eingegroovt, so mit klaren Abläufen. Es ist schon viel Organisation, wer wie wo wann holt die Kinder. Wir haben jetzt auch keine Großeltern oder irgendwen hier, sondern wir beide managen das. Haben das aber über das Jahr gut hinbekommen, sodass wir eigentlich ein gutes Gefühl haben, so wie es gerade läuft. Und das ist das Schöne als Leiter, dass man doch eine gewisse Flexibilität hat. Also wenn dann doch mal wieder Schließtag ist, dann nehme ich halt die Kinder mit her, weil die gucken auch gerne mal ein bisschen Fußball.
Siehst du Spiele der ersten Mannschaft oder hast du dafür gar keine Zeit?
Doch, ich gucke regelmäßig Heimspiele. Das Gute ist, dass mein Großer selber Fan ist. Der will immer mit ins Stadion, sodass ich regelmäßig bei Heimspielen bin. Und wenn ich nicht im Stadion bin, gucke ich sie mir im Video an. Also ich sehe fast alle Spiele der Profis, weil es halt einfach das Niveau bestimmt und man viel besser einschätzen kann, okay, wie weit sind die Jungs, die wir haben und oder was fehlt ihnen halt auch noch.
Was ist dein Tipp für die nächste Saison?
Ich glaube, dass wir eine gute Rolle spielen können, weil wir eine Mannschaft haben, die zum einen eingespielt ist, die aber auch ein klares Leitbild von Thomas halt auch vermittelt bekommt, als Mannschaft zu arbeiten, zu agieren. Und das reicht. Das ist manchmal der Grundbaustein dafür, erfolgreich zu sein. Und erfolgreich wäre für mich ganz klar, dass wir die Klasse halten, So realistisch muss man einfach sein, dass sich auch in den letzten 10 Jahren, was passiert hat im Profifußball, und diese Schere immer ein Stück weiter auseinander geht. Das heißt, wir sind nicht die Dynamo Dresden, die in die zweite Liga kommen und den Anspruch haben können, oben mitzuspielen. Aber wir haben ein funktionierendes Gerüst und diese Mannschaft ist im letzten Jahr als Einheit aufgetreten, das hat sie in die zweite Liga gebracht. Und wenn sie genau das umsetzen, werden sie auch in der zweiten Liga bleiben.
Herzlichen Dank für deine Zeit und viel Erfolg.
Dankeschön.
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Erster Spieltag, 3. August, Sonntag, 13.30 Uhr. Spielvereinigung Greuther Fürth gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Sonntag nächster Woche geht es endlich richtig los. Dynamo startet auswärts in die Saison und zwar mit einer kürzeren Fahrt. Es geht nach Fürth. Greuther Fürth ist dabei so etwas wie ein Urgestein der 2. Bundesliga. Hier sind sie seit 1997, nur kurz 2012 und 2021, durch jeweils ein Jahr in der höchsten deutschen Spielklasse unterbrochen. Damit sich hier niemand täuscht, diese Beständigkeit zeigt sich nicht automatisch im Liga-Alltag. In der letzten Saison kamen sie auf immerhin 4 Cheftrainer. Den letzten Interimstrainer, der den Kleeblättern den Klassenerhalt sicherte, wurde auch der Zuschlag für den Trainerposten in dieser Saison gegeben. Es könnte in fernerer Zukunft zudem der Name, also eines der wichtigeren Identifikationsmerkmale, geändert werden. Der 1996 durch die Fusion mit dem TSV Westenbergskreuth entstandene Zusatz Greuther soll verschwinden. Eine schon seit mehreren Jahren existierende Initiative treibt das Vorhaben mit Erfolg voran. Ende 2026 wird über die Streichung des unbeliebten Zusatzes abgestimmt und danach könnte der Verein ab der Saison 27-28 wieder Spielvereinigung Fürth heißen. Wer sich fragt, warum der Traditionsverein fusionierte, einer der klassischen Gründe. Er war nach Jahren der Misswirtschaft praktisch vor dem Konkurs. Es mussten sogar Sportgelände verkauft werden und Unterstützung seitens der Stadt blieb aus. Die Finanzlage war so prekär, dass die Existenz des Vereins massiv gefährdet war. Der TSV Westenbergkreuth konnte und wollte aushelfen. So kam der Holzschuh in das Wappen mit dem dreiblättrigen Kleeblatt. Nur falls ihr euch gewundert haben solltet. Unser neuer Torwart Lennart Grill war in der letzten Saison dorthin ausgeliehen. Ansonsten Fürth. 2019 wurde mal im März 2 Stunden vor Anpfiff das Spiel wegen erwarteter Orkanböen abgesagt. Natürlich waren dann schon alle dort. Sie haben einen sehr schönen Heimbereich. Gästefans können sie allerdings nicht so gut leiden. Weder Block noch Verpflegung sind dort Highlights. Die wollen wir aber sowieso von den Schwarz-Gelben auf dem Rasen sehen. Dynamo Allee. Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.